SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum letzten Buch des heutigen Abends und zu Platz 1 und damit zum zweiten Roman der 1980 geborenen Schriftstellerin Geza Olkusch. Die Sprache meines Bruders heißt das Buch aus dem Residenzverlag aus Österreich. Klaus Nüchtern, im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei Brüder, die schlicht Parker und Kasimir heißen. Ihre Mutter Maria hat die beiden, als sie noch klein war, von Polen in die USA gebracht, damit sie es einmal besser haben. Herr Nüchtern, was ist dann aus Parker und Kasimir im Land der angeblich unbegrenzten Möglichkeiten geschehen?
Ja, nicht wahnsinnig viel eigentlich, nicht? Weil dieser Parker wird zu einem Chauffeur. Die bewohnen gemeinsam das Haus. Die Mutter stirbt eines Tages, der Vater verschwindet schon viel früher und Kasimir hängt halt zu Hause herum, hat es auch gar nicht nötig, irgendwie eine Ambition zu entwickeln oder Arbeit nachzugehen. Die Buben, also die sind jetzt keine Jugendlichen mehr, die müssen vermutlich in ihren 30ern sein. Ich finde, es ergibt sich eigentlich ein schöner Bogen zu dem eingangs besprochenen Gedichtband, weil dieses Thema, was in diesem Roadmovie-Gedicht angesprochen wird, also das einerseits wegwollen, das andererseits dableiben wollen, das ist eigentlich so ein bisschen das Leitmotiv oder das Thema des Buches. Kann man weggehen? Gelingt es einem, wegzugehen? Und ist es andererseits vielleicht auch in Ordnung, da zu bleiben? Also eine Pointe dieser Geschichte ist ja, dass die Mutter, sobald sie in den USA ist, praktisch aus dem Bett und dem Zimmer nicht mehr rauskommt. Die hat erledigt, was sie erledigen wollte. Und die wird für diese Art von, man kann das jetzt auch sagen, so von einer Form von passivistischer Renitenz auch durchaus bewundert. Also zum Beispiel von dieser Frau, die dann in das Leben der Brüder eindringt und das auch noch ein bisschen aufmischt.
Lucia ist gemeint, nehme ich an, die dann irgendwann aber auch wieder verschwindet. Eine zentrale Rolle spielt auch noch das Haus, in dem die Familie gelebt hat, das die beiden Brüder sehr unterschiedlich bewerten. Der eine möchte das erhalten, der andere möchte es am liebsten verkaufen. Und man merkt, dass diese beiden Brüder doch einen sehr unterschiedlichen Lebensweg gehen. Sie finden jedenfalls keine gemeinsame Sprache und wir werden wahrscheinlich über ihre Sprachlichkeit nachher auch noch ein bisschen mehr sprechen. Parker ist jedenfalls, Sie haben es gehört, Chauffeur, und ihn werden wir jetzt in der Lesestelle ein bisschen besser kennenlernen. Es liest Johannes Schmidt, bitte sehr.
Parker ist Chauffeur, weil er die Schule nicht abgeschlossen hat, weil ihm die Arbeitszeiten erträglich sind, weil er tagsüber zu müde ist, einen anderen Job zu suchen. Er ist Chauffeur, weil sein Bruder schon seit 2 Jahren nicht mehr arbeitet und weil seine Mutter es versäumt hat, ihn in ihr Geheimnis des Lebens an der Oberfläche einzuweihen, unbemerkt und kostenlos. Er selbst nennt sich Fahrer. Anders bezeichnet ihn Kasi, dessen Chauffeur er tatsächlich geworden ist, wenn der einmal irgendwo hin muss, was selten genug vorkommt. Essen kann er, Freude macht es ihm keinen. Hastig unterwegs im Gehen oder Fahren schlingt er ein Sandwich oder ein paar Pommes herunter, manchmal sogar einen Apfel oder ein paar Trauben, wenn er an einem Obststand vorbeikommt. Viel nimmt er nicht zu sich und Hunger hat er nie. Aber er isst, bloß nicht zu Hause, damit Kasimirs empörende Statistik den Bach runtergeht. Er kann nicht anders, als das Haus zu lieben, in all seiner Lächerlichkeit, Unbeständigkeit, seiner Kleinbürgerlichkeit, mit den verlassenen Zimmern und verschütteten Aussichten und ganz am Ende der Straße, am Ende seiner Möglichkeiten und am falschen Ende der Welt. Was belanglos ist, denn ein richtiges Ende gibt es für ihn schon lange nicht mehr. Parker ist Fahrer, weil er die Nacht mag und die Straßen. Nur die Fahrgäste, die mag er nicht. Und das Geld reicht nicht einmal für seine bescheidenen Ansprüche. Er liebt nicht nur das Haus, er liebt eine ganze Reihe von Dingen, Zuständen, Erinnerungen und Gegenständen. Er liebt einige wenige Personen, sogar seinen Bruder. Er liebt das Dämmerlicht nach der Nachtschicht, wenn die Straße schläft und er langsam und mit ausgeschalteten Scheinwerfern die Häuser entlang fährt bis ans Ende der Sackgasse. Er liebt das verlassene Zimmer seiner Mutter, mit dem Nachklang einer vergangenen Existenz, der durch den Einzug Lucias eher verstärkt als übertont wurde, das Zimmer, von dem er nicht weiß, wie er es nun vorfinden wird, doppelt verlassen, als leere Hülle oder als Trost?
Johannes Schmidt las aus Die Sprache meines Bruders von Gisa Olkusch. Der Roman aus dem Residenzverlag steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Maike Fessmann, das Buch ist ja nicht nur das Porträt einer, ja, heute würde man sagen, dysfunktionalen Familie, insbesondere eines Brüderpaars, das keine gemeinsame Sprache findet. Die Autorin entwickelt im Laufe der Handlung auch, sagen wir mal, ja, überraschende Wendungen. Es passiert dann erstaunlich viel in diesem schmalen Band, selbst wenn wir nicht alles verraten dürfen. Wie treibt Gisa Olkusch ihre Romangeschichte voran und worin besteht der erzählerische Kern des Romans?
Also irgendwann passiert dann doch was, würde ich sagen. Und da ist man dann auch froh. Also ich war sehr froh, als die Geschichte in die Karibik ging, weg von diesem Haus, das in Seattle steht, beziehungsweise in einem Vorort von Seattle. Man bekommt aber gar nichts davon mit eigentlich. Es ist einfach nur ein Haus. Es könnte auch eine abstrakte Versuchsanordnung sein. Ich fand den Roman irrsinnig indifferent. Also ich habe immer das Gefühl, das ist wie im trüben Fischen. Alles ist trüb und ich konnte nicht richtig verstehen, was eigentlich der Ansatz der Geschichte ist. Mit der Zeit hatte ich aber doch so eine Interpretationsspur und das ist eigentlich die Mutter, die zentrale Figur, die schon abwesend ist, wenn die Geschichte beginnt, weil sie in diesem Zimmer gestorben ist, die diesen großen Aufbruch gemacht hat aus Polen, offenbar deshalb, weil der Vater, wahrscheinlich ist er schlicht und einfach fremd gegangen. Das heißt, es steckt eine banale Geschichte dahinter, die Jungs hätten nie erfahren, was passiert wäre mit dem Vater und das war vermutlich der Grund, warum sie aufgebrochen ist und das dann mit einer großen Energie dort angefangen hat, Gartenpartys mitveranstaltet hat und dann plötzlich offenbar komplett erlahmte, sich in den Ruhestand begab in diesem Zimmer und dort ein Vergnügen daran hatte, nichts mehr zu tun. Es gibt für die beiden Brüder so eine Erinnerung an die Zeit vor den Staaten, eben zurück in Polen, wo sie offenbar Teil einer Großfamilie waren. Ein großes Symbol dieses Buches ist ein Walnussbaum, der stand dort im Garten und der Kasimir, also derjenige, der im Haus bleibt, hat die Erinnerung, dass er einmal mit seiner Mutter dort ein Picknick gemacht hat und das muss eigentlich fast die schönste Szene seines Lebens gewesen sein und der Baum wird dann schließlich gefällt von einem Onkel, das ist für beide Brüder offenbar ein schlimmes Ereignis gewesen und dieser Titel Die Sprache meines Bruders führt auch eigentlich letzten Endes ins Zentrum des Romans. Herr Kasimir hat eben immer mit angehört, wie der Bruder mit der Mutter im Zimmer saß und wie die sich unterhalten haben. Und praktisch das Plätschern dieses Gesprächs, darum hat er diesen Bruder beneidet. Von ihm heißt es, er kann nur denken, er kann nicht sprechen. Und erfährt aber später von einem Klassenkameraden Parkers, dass der in der Schule komplett schüchtern ist und eigentlich als ein Sonderling gilt. Und dieser Verrat des Klassenkameraden zerstört dann für Kasimir auch diese Bruderfigur. Und es ist voller solcher kleiner Verletzungen, die für mich aber immer so ein bisschen unmotiviert zusammenkommen, wenn man nicht irgendwann auf die Idee kommt, auf die ich dann kam, es ist eigentlich ein Roman über die Depression der Mutter. Es ist eigentlich ein Roman über Depression. Und in dem Moment, finde ich, wird auch diese unglaubliche Trübnis dieses Romans plausibel, weil die Mutter eigentlich mit dieser Depression die zwei Söhne komplett lähmt.
Die Frage ist ohnehin, wie sind die beiden Brüder psychologisch aufgestellt? Ich glaube, da gibt es auch eine Art von transgenerationeller Übertragung, aber vielleicht soll man das alles nicht erklären. Jan Wiele, das Prosa-Debüt von Gisa Olkusch ist 2015 erschienen. Da hat sich eine Autorin ganz offensichtlich viel Zeit gelassen für das zweite Buch. Man sagt ja, der zweite Roman ist immer der schwerste. Frage, wie würden Sie die literarische Qualität des Romans beurteilen?
Oh, das ist ganz schwer, denn man hat bei tieferer Lektüre zunehmend das Gefühl, in einem Traum sich zu befinden, wo irgendwie alles nachgeholte Literatur ist. Das fängt schon damit an, wo heißt eigentlich heute jemand Kasimir oder Parker? Das ist ja sozusagen Erzählen aus zweiter Hand, Erzählen vom amerikanischen Traum. Wie viele Geschichten vom gescheiterten amerikanischen Traum haben wir schon gelesen? Und dies ist jetzt irgendwie so ein Nachträumen, wo ich mir auch ein bisschen die Frage stelle, natürlich darf jeder alles erfinden, aber wie kommt sie eigentlich zu dem Stoff? Was ist das für eine gefundene Geschichte. Und ich kann es mir am ehesten so erklären wie Frau Fessmann, dass es eine fast schon traumhafte Depression ist, die am Ende auf diese verschiedenen Charaktere hinaus will, also gerade die Abgrenzung von einem sehr sprachmächtigen Bruder durch einen, der eigentlich seine Gefühle gar nicht äußern kann.
Was auch auffällt, ist, dass der Ton an vergangene Literaturen erinnert. Das ist eine äußerst verknappte Erzählweise. Und manchmal habe ich so das Gefühl, eine ja nahezu klassisch existenzialistische Erzählung zu lesen, Klaus Nüchtern. Wie würden Sie sozusagen die literarische Tonlage beschreiben?
Ja, also ich verstehe schon die Einwände oder die Skepsis. Nur das, was hier kritisiert wird, hat mir gerade gut gefallen. Also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig glücklich damit, dass man jetzt sozusagen psychologisch erklärt, was das zusammenhält. Mir hat gerade irgendwie dieses etwas Ruppige, auch Freche gefallen, dass man jetzt ganz unterschiedliche Stilebenen und dass man auch Haken schlagen darf. Mir ist es ehrlich gesagt wurscht, was der Vater angestellt hat oder warum. Ich fand einfach die Erzählung und die Behauptung, der verschwindet in einem Apfelbaum, hat mir sehr gut gefallen, weil das so ein Moment, das wird jetzt sozusagen psychologisch, symbolisch nicht eingeholt. Es bleibt einfach so stehen. Mir hat diese Passage, die vor dem Kontinentalwechsel stattfindet, nämlich dieses Verhältnis zwischen dem Parker. Übrigens, Parker und Casimir, ich finde das super, dass das nicht erklärt wird. Dass jemand einmal die Chuzpe hat zu sagen, meine Figuren heißen Casimir und Parker und ansonsten, ja, habt's mir gern. Ich brauche das nicht erklären. Also diese Fahrten mit diesem Fahrgast und dieses Verhältnis, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, wie sich das zwischen dem Fahrgast, auch dieses Machtspiel, das ist offensichtlich ein gesetzter deutscher wohlhabender Herr, der jetzt irgendwie sich diesen Parker für eine ganz bestimmte Aufgabe auserkoren hat, ist natürlich so eine Herrn-Knecht-Geschichte, genau mit dieser dialektischen Wolte, also sozusagen braucht der Herr den Knecht, um Herr zu sein und wie sieht dieses Verhältnis eigentlich aus und wie die da durch die Nacht driften und der sagt, jetzt fahr jetzt mal irgendwo hin, das fand ich schon sehr, sehr stark und eindrücklich. Also auch dann sagt, ja komm, jetzt gehen wir da mal in die Bar, wir haben die ganze Nacht Zeit, ich spendiere da jetzt und der Parker dann, und sie denkt, naja, na, mit mir nicht, weil womöglich hat mein Arbeitgeber da irgendjemanden abgestellt, um mich zu überprüfen, ob ich dann sozusagen während meinem Dienst saufen gehe. Und was mir noch sehr gut gefallen hat, ist einfach, dass dem Eichhörnchen endlich die gebührende Beachtung, das ist in der Literatur doch stark vernachlässigt worden.
Zumal es hier Eichhorn heißt. Aber mal abgesehen von diesem possierlichen Tierchen, geht es ja dann doch auch, sagen wir mal, inhaltlich um schwere Themen. Wir haben ein paar Sachen schon angedeutet, aber es scheint mir doch so zu sein, dass das Thema Migration, Heimat und Heimatlosigkeit doch in allen Figuren durchgespielt wird. Vor allem scheint es mir ja um die Frage zu gehen, was Menschen für einen Preis zu zahlen haben, wenn sie ihre Heimat verlassen und dort, wo sie sind, möglicherweise nie richtig ankommen. Denn alle Leute sind, das merkt man ja, irgendwie unterwegs. Casimir geht dann irgendwie auch in Panama und versumpft dort und der eine ist Chauffeur geworden, aber dieses unterwegs sein scheint mir nur eine Ausrede zu sein, ein Überspielen quasi von der Heimatlosigkeit der Figuren. Ist das möglicherweise ein Schlüssel in diesen nebligen Text, Frau Fessmann?
Ja, wir haben ja eine wichtige Figur jetzt nur so am Rande erwähnt, diese junge Frau Lucia, also eine Lichtgestalt praktisch, die Freundin von Parker war, ein Jahr in dem Haus wohnt und dann auch weggeht, weil sie diese Trägheit dort nicht aushält. Es sind immer solche Übertragungen drin. Also die ist völlig fasziniert von der Mutterfigur, die sie gar nicht kennengelernt hat und nimmt einige Dinge aus deren Zimmer mit nach Panama, weil sie sich vorstellt, die Mutter hätte diese Reise gern gemacht, die sie aber nicht geschafft hat. Und manchmal hatte ich den Eindruck, der Roman ist so konstruiert wie lauter Schnipsel von Familienerzählungen, die irgendein Onkel mal erzählt, irgendeine Tante, irgendeine Cousine und die so hängen bleiben und aus der dann eine Geschichte montiert wird, der aber das Zentrum fehlt. Und ich finde, man kann das gut so stehen lassen, wie Klaus Nüchtern, dem genau das gefällt, dass diese Fäden so offen sind. Und mich hat das manchmal wahnsinnig gemacht, dass ich wirklich dachte, meine Güte, was soll mir jetzt hier erzählt werden? Ich möchte es begreifen. Und die Depression der Mutter war für mich einfach ein Hilfsmittel zu sagen, okay, das kann ich verstehen, wenn man eine Depression so erzählt und auch die Lage, in die die zwei Kinder kommen, die diesen Sprachwechsel einfach offenbar nicht richtig vollziehen. Und solche Situationen gibt's ja auch, die praktisch den Einstieg in dieses Leben nicht gefunden haben und praktisch daran verunglücken letzten Endes.
Entschuldigung, das provoziert bei mir an Sie alle noch eine Rückfrage, ob Sie das denn wirklich als realistische Erzählung lesen. Ich habe ja schon versucht zu sagen, dass es mir sehr traumhaft erscheint. Und ich hatte auch den Gedanken, ob das irgendwie in sich eine Allegorie von Flüchtlingserzählungen birgt. Also es gibt ja so Schlüsselsätze, es gab nicht die geringste Aussicht auf Festigkeit. Immer wieder wird das Scheitern in Amerika und woanders sozusagen in den Mittelpunkt gestellt. Aber dann gibt es auch so Stellen, wo es heißt, hier schien alles wie zum Spiel gebaut, wie aus Papier. Man könnte es einfach umblasen, wenn man wollte. Also der Text verweist schon sehr oft auf seine eigene vielleicht Traumhaftigkeit, oder?
Ja, das habe ich mir auch als eine Möglichkeit überlegt, nicht realistisch zu lesen und als Traum, also das ist auch völlig möglich oder auch als eine viel abstraktere Versuchsanordnung, also im Sinne von absurdem Theater, im Sinne von Beckett, also etwas zu versuchen. Insgesamt heißt es von zwei Figuren, sie sind Statisten füreinander und Statisten haben kein Eigenleben. Und das bezieht sich auf eine bestimmte Konstellation, die wir jetzt nur am Rande angesprochen haben. Aber es passt eigentlich zu all diesen Figuren, dass sie nur Statisten für den anderen sind, weil sie ihr Innenleben komplett verbergen. Und das könnte man zum Beispiel von formalisierten Figuren sagen, von Schachfiguren zum Beispiel, die einfach nur regelhaft auf einem Schachbrett hin und her geschoben werden. Aber ist das eine Qualität, wenn man das
aber
nicht...
Aber vielleicht müssen wir uns gar nicht entscheiden. Mir wäre das eigentlich lieber... Also ohne das jetzt so auf die Einwahl, wenn man sagt, okay, das ist jetzt eine Fantasie, ein Traum, dann verliert der Roman meines Erachtens schon auch ein bisschen von seiner Härte, weil das sind schon dann auch ziemlich harte Sachen, die dort passieren, ja, die auch sehr realistisch geschildert werden. Und vielleicht kann man das als Möglichkeit stehen lassen und muss sich gar nicht entscheiden, ob das jetzt eine realistische oder eine traumhafte Erzählung ist. Vielleicht liegt sogar die Qualität genau in dem Umstand, dass beide Ebenen sozusagen intakt bleiben können, ohne dass man sich für eine entscheiden müsste.
Ich könnte noch ein Zitat ergänzen. Wir zerbrechen mitunter an Schlappheit, Faulheit und einem Mangel an Inspiration. Das ist auch ein sehr mutiger Satz für ein Buch und es passt auch hervorragend zu dem, was wir jetzt gerade diskutiert haben.
Wobei es natürlich auch kühn ist zu sagen, wir zerbrechen an Schlaffheit. Das rein physikalisch ist das schwierig.
Trotzdem wollen wir das als Schlusswort nehmen. Der Roman Die Sprache meines Bruders von Gese Olkusch erschien im Residenzverlag Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in Mainz zu Gast Maike Fessmann, Klaus Nüchtern und Jan Wiele. Und aus den besprochenen Büchern haben Iris Atzwanger und Johannes Schmidt gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.